Samstags Uni im Wintersemester 2017-2018. 500 Jahre Reformation, Luther und die Folgen. Erster Vortrag: Professor Dr. Dr. Honoris Causa Wolfgang Reinhardt. Reformation global.
Ja, meine Damen und Herren, was Ihnen recht ist, soll mir billig sein. Ich habe mal den Sakko gleich ausgezogen, wenn es mir warm wird. Lieber Herr Frick, wie üblich ist eine solche Laudatio zwar wunderschön und freut einen fürchterlich, aber es ist natürlich auch ein bisschen peinlich, vor allem weil dann die Erwartungen des Publikums zu hoch gesteigert werden und durch die bescheidenen Geistesfrüchte, die man zu bieten hat, dann vielleicht nicht ganz erfüllt werden. Wie dem auch sei, meine Damen und Herren, in 10 Tagen wird Luther in Wittenberg unter Mitwirkung des Bundespräsidenten und der Kanzlerin medienwirksam als deutscher Nationalheld gefeiert werden. Mediengerecht trete auch ich heute bei Ihnen mit Luthersocken auf, die ich in Wittenberg kaufen konnte. Eingewebt tragen Sie den apokryphen Lutherspruch: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Dennoch freue ich mich darüber, dass diese Vortragsreihe nun nicht aus nationaler, sondern aus globaler Perspektive eröffnet werden soll. Freilich, was heute mediengerecht personalisiert als weltweiter Luther-Effekt vermarktet wird, hieß vor einem halben Jahrhundert noch steif und sachlich Weltwirkung der Reformation. Allerdings bestand diese Welt damals aus Deutschland oder höchstens aus Europa, während heute das evangelische Halbmillennium ganz selbstverständlich zu einer globalen Angelegenheit geworden ist. Das verpflichtet uns zu der Frage, ob Reformation oder allgemeiner Reform eigentlich ausschließlich im Christentum vorkommt, wie wir aus unserer europazentrierten Sicht zu unterstellen gewohnt sind. Immerhin hatte Martin Luther weltweit bemerkenswerte Reformer als Zeitgenossen. In Indien brachte die Bhakti-Bewegung mit ihrer Betonung persönlicher Gottesbeziehung radikale Mystiker wie Kabir oder die in Anführungszeichen Gnadenlehre des Vishnu-Verehrers Svalabha hervor. Vor allem aber hatte Guru Nanak um 1500 ein Berufungserlebnis, das ihn zum Begründer der monotheistischen Sikh-Religion machen sollte. Ihnen allen ging es um Überwindung des ritualistischen Ballastes der indischen religiösen Tradition. Ganz anders und doch wieder ähnlich wirkte Wang Yangmin in China, Zitat, deutlich weniger bekannt als sein Zeitgenosse Martin Luther, doch seine intellektuelle Wirkung war fast genauso groß. Als buddhistisch beeinflusster Philosoph und Beamter wollte er mit seiner Lehre vom Herzen das als steril empfundene konfuzianische Denk- und Herrschaftssystem durch schlichte Aufrichtigkeit und Güte überwinden. Seine Anhänger, unter denen der streitbare Regimekritiker Li Ji herausragte, schufen nicht nur die wichtige Donglin-Akademie der späten Ming-Zeit, sondern beeinflussten auch das japanische Denken. Für den Islam könnte man vielleicht die Gründung des Safavidenreiches und die Einführung der Schia in Iran durch den Scheich des Sufi-Ordens von Ardabil im Jahre 1501 als vergleichbaren Reformimpuls reklamieren. Deutlicher wurde für das Judentum um 1530 eine neue Orthodoxie mit Anspruch auf mystische Gottesunmittelbarkeit anstelle der Tradition identifiziert. Josef Karos monumentaler Kommentar zur Halacha von 1559 soll sogar den Ausgangspunkt einer Konfessionalisierung des Judentums gewesen sein, wie sie sich im Christentum des 16. Jahrhunderts abgespielt hat. Diese beobachteten Phänomene stehen sich räumlich und sachlich fern genug, um eine gegenseitige Beeinflussung auszuschließen. Es scheint also zu Luthers Zeiten eine kulturübergreifende Neigung gegeben zu haben, die Werke der ritualisierten Tradition durch eine spiritualisierte persönliche Gottesbeziehung zu überwinden. Hatten die Weltanschauungen verschiedener sogenannter Hochkulturen damals parallel einen ähnlichen Entwicklungsstand mit entsprechenden religiösen Bedürfnissen erreicht? Karl Jaspers hat ja mit dem gehäuften Auftreten religiöser und philosophischer Klassiker in der sogenannten Achsenzeit zwischen 800 und 200 vor Christus ein vergleichbares Phänomen identifiziert, auf das wir noch zurückkommen müssen. Doch auch wenn wir bei der Geschichte des Christentums bleiben, muss diese heute mehr denn je von der Person Luthers abgelöst werden. Bezeichnenderweise übrigens ganz ähnlich wie die Geschichte des Christentums von der Person Jesu Christi. Denn der Luther-Effekt war viel eher ein Luther-Impuls. Bereits die von ihm in Deutschland ausgelöste evangelische Bewegung entglitt zu großen Teilen der Kontrolle des Reformators, und an der anschließend von den Obrigkeiten durchgeführten Reformation durfte er gerade noch mitwirken. Die Befreiung von der römischen Kirchenherrschaft brachte je länger desto mehr eine evangelische Vielfalt voller Widersprüche hervor, in der die Lutheraner längst nur noch eine Minderheit darstellen. Weltweit wichtiger sind die Reformierten, die sich aus dem Genf Johannes Calvins herleiten. Aber auch sie haben keineswegs die Mehrheit, denn daneben existiert eine bunte Welt sogenannter Freikirchen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren von den 7 Milliarden Menschen 2,2 Milliarden Christen, gefolgt von 1,4 Milliarden Muslimen, 900.000 Hindus, 800 Millionen offiziell Nichtreligiösen, vor allem in China, und 400 Millionen Buddhisten. Von den Christen wiederum sollen 800 Millionen Evangelische, 260 Millionen Orthodoxe sowie Orientalische und 1,1 Milliarden Katholische gewesen sein. Von den Evangelischen gehörten aber nur 426 Millionen zu den sogenannten klassischen Gemeinschaften der Reformation, wie die Evangelische Allianz Deutschlands die älteren protestantischen Kirchen bezeichnete. Und davon nur 70 Millionen zum Lutherischen Weltbund mit 145 Kirchen in 79 Ländern. Denn der Luther-Effekt, wie eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum heißt, griff viel weiter aus. Der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen gehörten 80 Millionen Christen von 230 Kirchen aus 108 Ländern an. Dem stehen zunächst die älteren freikirchlichen Gemeinschaften gegenüber. Zur Baptist World Alliance gehören allerdings nicht alle ca. 100 Millionen Baptisten in 160 Ländern. In den USA, wo die meisten Baptisten leben, sind die Southern Baptists 2004 aus diesem Verband ausgetreten. Entsprechendes gilt für den World Methodist Council, der 102 Kirchen in verschiedenen Ländern mit zusammen 39 Millionen Mitgliedern umfasst. Und neben den USA sind hier vor allem afrikanische Länder wichtig. Während nun die Baptisten auf die von den Reformatoren bekämpften Täufergemeinden der frühen evangelischen Bewegung zurückgehen, gehören die Methodisten zu den Erweckungsbewegungen des 18. Jahrhunderts, die für die weltweite Ausbreitung des Protestantismus von ausschlaggebender Bedeutung waren. Denn insgesamt gesehen ist die religiöse Globalisierung älter als die aktuelle ökonomische und politische. Mehr noch als der Islam und der Buddhismus war das Christentum von Anfang an eine missionarische Religion, die sich in immer neuen Wellen über die jeweils bekannte Welt verbreitete. Die Neuzeit begann allerdings mit einem Triumph der römischen Kirche, die den größten Teil der Bewohner der neu entdeckten Welt im Westen für sich gewinnen konnte und in Ost- und Südasien vorübergehend religiöse Kulturkontakte riskierte, die heute noch Respekt abnötigen. Aus theologischen, vor allem aber aus praktischen, politischen Gründen blieben die Missionsanstrengungen und Erfolge der Kirche der Reformation damals im Vergleich zunächst marginal. Warum? Die Softpower des Evangeliums setzte sich deswegen erfolgreicher denn je durch, weil sie mit der Hardpower des Kolonialismus, der europäischen Expansion einherging. Das war aber zuerst diejenige der iberischen Monarchien. Die frühe niederländische und britische Expansion wurde demgegenüber von privaten Profitinteressen getragen, die wenig Interesse an Mission zeigten. Ich kann mich nicht beherrschen, ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Der britische König, der nichts dafür ausgeben wollte, verpflichtete die East India Company, für jedes Schiff einen Prediger anzustellen. Schiffe über 600 Tonnen. Daraufhin hat die East India Company nur noch Schiffe mit 599 Tonnen gechartert. Also das ist der Grund, weshalb da auf dem missionarischen Gebiet nicht besonders viel los war. Es war aber auch das private Engagement von erweckten evangelischen Christen, das im 18. und 19. Jahrhundert einen Wandel herbeiführte. Es handelte sich um einen gewaltigen religiösen Impuls, dessen Vertreter sich durchaus als Vollender der Reformation oder wie einst die Calvinisten als zweite Reformation verstehen konnten. Während die katholischen Missionen mit der Aufhebung des Jesuitenordens zwischen 1759 und 1773 und dem Zusammenbruch des Ancien Regime in der Französischen Revolution 1789 in eine schwere Krise gerieten, blühten die Evangelischen in der Hand zahlreicher privater und halbprivater Missionsgesellschaften immer weiter auf. Vor allem in Afrika, in Asien und Australasien erlebte der Protestantismus jetzt sein missionarisches Zeitalter weltweiter Expansion. Am Zusammenspiel mit dem europäischen Kolonialismus änderte sich dabei aber nur, dass es sich jetzt um dessen zweite Welle unter britischer Führung handelte. Im 19. Jahrhundert sollte dann auch das Deutsche Reich mit seinen Missionsgesellschaften hinzukommen, die unter anderem in Namibia und Tansania evangelische Kirchen hinterlassen haben. Allein in Afrika bestanden vor dem Ersten Weltkrieg ein halbes Tausend evangelische Missionsstationen mit dem Ergebnis, dass 1984 weit mehr als die Hälfte der afrikanischen Christen evangelisch gewesen sind, bezeichnenderweise mit Schwerpunkten in den ehemaligen britischen und deutschen Kolonien. Von Anfang bis Ende der Missionsgeschichte, also von den Spaniern und Portugiesen bis zum Ende, bedeutete diese Symbiose freilich nicht, dass Missionare sich pauschal als Agenten des Imperialismus abqualifizieren ließen, wie es lange im Gefolge des Marxismus üblich war. Auch wenn es in China zugegebenermaßen bisweilen sehr danach aussah, konnte insgesamt durchaus das Gegenteil richtig sein. Wie bereits zu Beginn mit Bartolomé de las Casas, ein unerbittlicher katholischer Kritiker des spanischen Kolonialismus, auftrat, so war zum Beispiel auch Franz Michael Zahn, der Inspektor der in Westafrika tätigen evangelischen norddeutschen Mission, ein Gegner von Kolonien. Erklärte kolonialpolitisches Engagement von Missionaren 1888 schlicht zum Verbrechen und 1891, Zitat, den Neger zum Bruder in Christo, dem mit gleicher Ehrerbietung zu begegnen sei, Ende Zitat. Der Zusammenhang zwischen Protestantismus und Kolonialismus, der bis heute nachwirkt, war komplizierter. Er lässt sich am weitgehenden Schul- und Bildungsmonopol verdeutlichen, das Missionen aller Konfessionen infolge der Sparsamkeit der Kolonialmächte innehatten. Die Kolonialmächte wollten zwar was für die Bildung der sogenannten Eingeborenen tun, aber möglichst wenig dafür bezahlen. Und da kamen die Missionare mit ihren Schulen eben gerade recht. Bekehrung, auch wenn sie durchaus religiös motiviert war, bedeutete daher bereits sprachlich Zugang zur überlegenen Lebensweise des Westens und den von ihr eröffneten neuen Lebenschancen. Sie mochten wollen oder nicht, die Glaubensboten aller Richtungen verbreiteten unausweichlich mit ihrer Religion auch die westliche Kultur mit allen ihren Errungenschaften. Der Missionar David Livingstone, 1813 bis 73, wurde auf diese Weise eben nicht nur nebenher zum Entdecker Afrikas, sondern auch zur Vorhut der Eingliederung Afrikas in die westliche Weltwirtschaft. Das brachte Folgen für die Anläufe der Gegenseite zur Bewältigung des Kolonialismus mit sich. Denn vor allem für Angehörige der traditionellen Hochkulturen Asiens brachte der Zusammenstoß mit der westlichen Kultur im Zeichen des Kolonialismus häufig die traumatische Erfahrung politischer und kultureller Unterlegenheit mit sich. Was lag also näher, als diesen Zustand durch Reformen nach westlichem Vorbild zu überwinden? Und je länger, desto mehr spielte dabei auch die Reform des religiösen oder weltanschaulichen Kerns der eigenen Kultur eine Rolle. Einerseits hatte man nämlich erkannt, dass sich kulturelle Errungenschaften, sogar militärische, um die es häufig etwa bei den Osmanen zunächst ging, dass man solche Errungenschaften nicht ohne ihren kulturellen Kontext oder wie man früher zu sagen pflegte, ohne ihre geistigen Grundlagen übernehmen konnte, beziehungsweise dass die letzteren, die kulturellen Grundlagen, ohnehin zusammen mit den ersteren, den Errungenschaften, unausweichlich einsickern würden. Andererseits bestand die Differentia Specifica traditioneller Kulturen eben in der Religion bzw. ihrer weltanschaulichen Entsprechung, wie zum Beispiel dem chinesischen Konfuzianismus. Gezielter wie unbeabsichtigter Kulturwandel konnte also diesen Bereich gar nicht unberührt lassen. Und wenn es dazu kam, dann berief man sich bisweilen ausdrücklich auf die Reformation. Denn, wie gesagt, die zweite Welle des Kolonialismus unter britischer Führung war eine protestantische und der Protestantismus galt als Prinzip des Fortschritts. Nebenbei gesagt, schlug sogar das deutsche Reformjudentum damals den Weg einer Protestantisierung ein, als es nicht mehr das überlieferte Gesetz, sondern Glaubensinhalte und Ethik in den Mittelpunkt stellte und sich zu diesem Zweck sogar der lutherischen Erfindung des Katechismus bediente. Der Islam hatte schon immer Erneuerungs- und Reinigungsbewegungen gekannt, und zwar nicht selten solche mit messianischem Charakter. Und schon vor der genannten kritischen Entwicklung hatte unter anderem Muhammad ibn al-Wahhab im 18. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel den Islam zur ursprünglichen Strenge zurückgeführt und von, wie er behauptete, abergläubischen Praktiken wie der Heiligenverehrung gereinigt. Mit Folgen für Saudi-Arabien und den islamischen Radikalismus bis heute. Aber Männer wie Jamal ad-Din al-Afghani, Muhammad Abdu und Muhammad Rashid Rida, später 19. und frühen 20. Jahrhundert, betrachteten die Reinigung des Islam vor allem als angemessene Reaktion auf die Herausforderung des Westens. Im Gegensatz zu den Traditionalisten plädierten sie nicht nur für die Übernahme westlicher Errungenschaften, sondern vertraten sogar die Auffassung, ein gereinigter Islam enthalte bereits die westlichen Werte einschließlich der vielberufenen Rationalität von vornherein in sich. Und bezeichnenderweise waren diese Männer vor allem in Ägypten tätig, das in ganz besonderem Maße unter Modernisierungsdruck stand. Die Leitkategorie Islam, das heißt wörtlich heilmachen, spielte zwar von vornherein im muslimischen Denken eine Rolle, erhielt jetzt aber die Bedeutung von Selbstverbesserung, im Englischen Self-Improvement, und damit ein besonderes Gewicht. Dabei wurde Ijtihad wörtlich Anstrengung, als persönliches Verstehen von Koran und Sunna, von heiliger Schrift und Tradition, zum Recht, ja zur Pflicht jedes Gläubigen. Und auch wenn al-Afghani nicht ausdrücklich die Rolle Luthers für sich in Anspruch genommen hätte, die Analogie zur Reformation ist wahrlich nicht zu übersehen. Anagarika Dharmapala, frühes 20. Jahrhundert, eine maßgebende Figur des von Ceylon, Sri Lanka aus erneuerten Buddhismus, stilisierte sogar den Buddha selbst zum Luther des Buddhismus als einer protestantisch begriffenen Religion. Hatte Buddha sich nicht, wie Luther, gegen die religiöse Autorität der Veden und der Brahmanen aufgelehnt? Auch in Britisch-Indien war die Reformdiskussion unter Modernisierungsdruck besonders lebhaft. Damals bürgerte sich die neue Übersetzung von religiöser Reform als Dharmic Sudha ins Hindi ein. Bereits Ramahon Roy im späten 18., frühen 19. Jahrhundert, hatte ausgehend von der Vedanta-Philosophie durch die Reinigung der vielfältigen indischen Religiosität von abergläubischem Götzendienst und die Befreiung von der Priesterherrschaft eine streng monotheistische Religion schaffen bzw. angeblich wiederherstellen wollen. Immer die Fiktion, es sei früher besser gewesen, wie bei Luther übrigens. Auch durch Übersetzung indischer religiöser Begriffe hat er den Anfang damit gemacht, dass zumindest im westlichen Verständnis überhaupt so etwas wie eine einheitliche Religion Hinduismus wahrgenommen werden konnte. International galt er, Roy, als The Luther of India. Er lehnte diesen Ehrentitel aber ab, denn er hielt sich lieber an das Vorbild der Unitarier, die nichts von der Dreifaltigkeit halten, also war es nichts mit Luther, nicht? Also so konsequent war er schon. Swami Vivekananda spätes 19. Jahrhundert, ging später ebenfalls von einer Variante des Vedanta aus und begann nach seinem viel beachteten Auftritt auf dem Weltparlament der Religionen 1893 in Chicago mit der nach seinem Lehrer, dem Mystiker Ramakrishna, genannten Ramakrishna-Mission für die weltweite Verbreitung indischer Spiritualität zu werben. Ein Mitglied der Swedenborgianischen Freikirche hatte diese Nebenveranstaltung zur damaligen Weltausstellung von Chicago angeregt. Und so konnte im Zeichen des westlichen Universalismus protestantischer Herkunft das Angebot eines alternativen Universalismus des Ostens an den Westen seinen Anfang nehmen. Auch wenn die traditionelle konfuzianische Weltanschauung Chinas sich nicht ohne weiteres als Religion wie andere behandeln lässt, so spielten die Begriffe Geige, etwas verändern, oder Zhongzhou, Geige, religiöse Reform, Reformation, um dieselbe Zeit ebenfalls dort ihre Rolle. Kang Yue, der intellektuell Führende unter den gescheiterten Reformern von 1898, wurde von seinen Schülern, wie kann es anders sein, sogar ausdrücklich als der Martin Luther des Konfuzianismus bezeichnet, obwohl er letzteren, den Konfuzianismus, in seiner stark westlich inspirierten universalistischen Utopie Da Tong Shu, das Buch von der großen Gemeinschaft, das soll heißen von der Menschheit, umgeformt, wenn nicht überwunden hatte. Nichtsdestoweniger schlug er immerhin vor, das Geburtsjahr des Konfuzius statt Christi Geburt zur Ära eines neuen Weltkalenders zu machen. Seine Unterscheidung von Sheng Dao, Götterweg, für christliche und andere Religionen, Ren Dao, Menschenweg, für den Konfuzianismus und seinen eigenen Entwurf, lässt aber besonders deutlich erkennen, dass bei den Reformern des 19. Jahrhunderts nicht nur religiöse Impulse des Protestantismus, sondern auch säkulare der europäischen Aufklärung wirksam waren. Freilich sind beide nicht reinlich zu trennen, weil eben nicht nur erweckte Christen, von denen wir es bisher hatten, sondern auch Aufklärer mit dem Anspruch auftraten, die eigentlichen Vollender der Reformation im Geiste Luthers zu sein. Das lief dann auf eine Vernunftreligion mit individueller Gewissensfreiheit hinaus und sollte den Protestantismus für die laufende Modernisierung der westlichen Welt anschlussfähig machen oder sogar zu ihrer Ursache erheben. Der Katholizismus hatte sich nämlich unterdessen im sogenannten pianischen Zeitalter zwischen 1791 und 1958 für anderthalb Jahrhunderte aus der Moderne verabschiedet. Die große Erzählung, die Meistererzählung dieses modernitätsstolzen Kulturprotestantismus ist die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus des Universalgelehrten Max Weber von 1904 und 1905. Sie beansprucht noch heute kanonische Geltung, denn es geht darin um den entscheidenden Beitrag des Protestantismus zur modernen Welt. Mit beträchtlicher Gelehrsamkeit wollte Weber nachweisen, dass die protestantische Berufsethik asketischer Calvinisten in säkulares Unternehmerverhalten transformiert worden sei und dadurch zur Entstehung des Kapitalismus beigetragen habe. Angesichts der erschreckenden Prädestinationslehre Calvins hätten diese Leute aus asketischer Lebensführung und dem daraus erwachsenden wirtschaftlichen Erfolg die Gewissheit ihrer Erwählung abgeleitet und so ihre Höllenangst überwunden. Inzwischen sei aber, alles nach Weber, aus dieser religiösen Motivation der Zwang zum Geldverdienen als Selbstzweck geworden. Der daraus erwachsene Kapitalismus war für Weber aber, das wird häufig übersehen, nur ein Bestandteil der umfassenden rationalen Weltordnung des modernen Abendlandes, der rationalen Weltordnung, die es vom Rest der Welt unterschied und ihm dem Rest der Welt überlegen machte. Und sie wollte er erklären. Und deshalb führte er als Gegenprobe anschließend vergleichende Untersuchungen über die Wirtschaftsethik der Weltreligionen durch, die 1920-21 zusammen mit der protestantischen Ethik als gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie erschienen sind. Er bearbeitete Konfuzianismus und Daoismus, Hinduismus und Buddhismus sowie das antike Judentum, das für ihn zwar keine Weltreligion, aber durch seine Propheten prägend für die abendländische Kultur gewesen ist. Seine Einstellung zum Islam muss man aus anderen Texten erschließen. Über sein Vorgehen bei der protestantischen Ethik hinaus verknüpfte er jetzt die religionsgeschichtliche Fragestellung mit gründlichen Untersuchungen zum Gesellschafts- und Herrschaftssystem der betreffenden Kulturen. Bei seiner eurozentrischen Fragestellung stand das Ergebnis freilich von vornherein fest. Mit großer Gelehrsamkeit führte er auf der Grundlage des damaligen Forschungsstandes nur noch den Nachweis, warum die betreffenden Kulturen mit ihren jeweiligen Religionen und Weltanschauungen keine moderne Wirtschaft und weltgestaltende Rationalität hervorbringen konnten. In China und in der islamischen Welt habe das Fehlen autonomer Stadtgemeinden ein strategisches Defizit bedeutet, während Indien durch das religiös legitimierte Kastensystem blockiert gewesen sei. Die in jenen Kulturen durchaus ebenfalls vorhandene Rationalität sei im Gegensatz zum abendländischen Weltgestaltungswillen in China auf Einfügung in die kosmische Ordnung gerichtet gewesen, in Indien sogar auf Techniken der Weltverneinung. Die weltgeschichtliche Führung der abendländischen Rationalität protestantischer Herkunft war damit wissenschaftlich legitimiert. Max Weber bezeichnete sich zwar als religiös unmusikalisch, war aber mit der evangelischen Theologie vertraut und ein für allemal von der historischen Inferiorität des Katholizismus überzeugt. Die protestantische Ethik kann durchaus, Zitat, als eine Kampfschrift des Kulturprotestantismus im Gewand einer wissenschaftlichen Untersuchung bezeichnet werden. Nichtsdestoweniger verabscheute Max Weber das Luthertum seiner Mutter und sogar das Verhältnis zu den Puritanern, seinen Helden, und zur Modernisierung, die er doch untersuchte, war nicht ungebrochen. Berühmt ist seine Feststellung, Zitat, der Puritaner wollte Berufsmensch sein, wir müssen es sein. Gefolgt von der Rede vom stahlharten Gehäuse, das daraus entstanden ist und in dem die Menschen künftig wohnen müssen. Dennoch, auch in säkularisierter und vielleicht sogar tragischer Gestalt war der reformierte Protestantismus für ihn zur globalen Religion der Modernität geworden. Und das konvergierte durchaus mit dem Selbstverständnis der vorhin erwähnten zeitgenössischen Reformer aus anderen Kulturen. Aber dieses protestantische Selbst- und Weltverständnis ist inzwischen aus zwei Gründen hinfällig geworden. Erstens sind Webers Thesen fehlerhaft und widerlegt. Die protestantische Ethik hat sich durch Webers mangelnde wissenschaftliche Sorgfalt und seinen willkürlichen Umgang mit den Schlüsselquellen, den übrigens ein Freiburger Kollegen empirisch nachgewiesen hat, von selbst erledigt. Der Einfluss von Religion auf das Wirtschaftsverhalten war auch nie so direkt und auf eine Konfession beschränkt, wie er behauptet hat. Die Untersuchung ebenfalls in Freiburg, die Untersuchung der Auslegung des biblischen Talentegleichnisses Matthäus 25 und Lukas 19 durch Katholiken, Lutheraner und Reformierte hat anders als nach Weber zu erwarten gewesen wäre, kaum Unterschiede zwischen den Konfessionen ergeben. Auch die Calvinisten lassen bei ihrer Argumentation die weltliche Wirtschaft dabei beiseite. Und im Gegensatz zu Max Webers Spiritualismus hat Kapitalismus überhaupt keinen Geist, sondern ist von aggressiver Faktizität, die sich durchsetzt und ihre Legitimation anschließend selbst erzeugt. Webers These überlebt nur bis heute, weil sie immer noch bestimmte Bedürfnisse bedient. Durch Talcott Parsons Übersetzung ist sie in Amerika geradezu ein Sacred Text geworden, der amerikanische Träume formuliert. Einerseits das kapitalistische Lohnarbeits- und Kleinunternehmer, die kapitalistische Lohnarbeits- und Kleinunternehmermoral des wirtschaftlichen Erfolgs, andererseits die chiliastische Vorstellung von der Ausbreitung der eigenen, einzigartigen, aus dem Puritanismus und der Erweckungsbewegung erwachsenen Lebensform über die ganze Erde. Die breiter angelegte Wirtschaftsethik der Weltreligion von Weber enthält zwar solidere Ergebnisse, leidet aber ebenfalls unter der eurozentrischen Fragestellung und Begrifflichkeit. Asiatische Befunde wurden zu Unrecht an europäischen, wie dem angelsächsischen Kapitalismus oder der italienischen Stadtrepublik des Mittelalters, als den Normalfällen gemessen. Weber hielt vergebens Ausschau nach abendländischen Phänomenen wie Dogma, Glaube, Gnade, Gebot und sogar nach Religion selbst im europäischen Sinn. Denn wenn es anderswo solche Dinge gab, dann wurden sie eben mit anderen Kategorien sortiert. In Indien hatten die Engländer die spezifisch brahmanische Gesellschaftstheorie des Kastensystems, die keineswegs ursprünglich flächendeckend gewesen ist, übernommen. Sie hatten sie implementiert und anschließend empirisch verifiziert. Und Weber fiel prompt auf dieses zirkuläre Verfahren herein. In China kam sein allzu eindeutiges Bild des Konfuzianismus durch Unkenntnis der Blütezeit der Song-Kultur mit ihrem Neokonfuzianismus zustande. Seine Konstruktion statischer Nicht-Europa, die Konstruktion statischer Nicht-Europa, machen Weber also geradezu zum Klassiker des Othering und des Orientalism im Sinne von Edward Said, um einige Propheten des Postkolonialismus zu nennen. Vor allem aber, das wäre der zweite Gesichtspunkt, der erste ist einfach schlicht, das stimmt nicht. Vor allem aber musste seine europäische Meistererzählung infolge gewandelter Machtverhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg und der Dekolonisation dringend durch eine polyzentrische ersetzt werden. Also statt eurozentrisch, polyzentrisch ist angesagt. Das sollte die universalhistorische These von der Achsenzeit leisten, schon angedeutet, die der Philosoph und Max Weber-Verehrer Karl Jaspers, frühes 20. Jahrhundert, schon 1949 vorlegte. Übrigens auch er mit kulturprotestantischem Hintergrund. Denn er geht von der Glaubensthese aus, dass die Menschheit einen einzigen Ursprung und ein Ziel habe, die wir nicht kennen. Für die historisch fassbare Zeit dazwischen sammelte er Sachverhalte im Sinne dieser seiner philosophischen Einheitsidee. Und dabei entdeckte er, jetzt ein längeres Zitat, zwischen 800 und 200 vor Christus eine Achse der Weltgeschichte, die für alle Menschen aufgrund empirischer Einsicht überzeugend und für alle Völker ein gemeinsamer Rahmen geschichtlichen Selbstverständnisses sein könnte. In dieser Zeit drängt sich Außerordentliches zusammen. In China lebten Konfuzius und Lao Tse, entstanden alle Richtungen der chinesischen Philosophie, dachten Moti, Chuang Tse, Li Tse und unzählige andere. In Indien entstanden die Upanishaden, lebte Buddha, wurden alle philosophischen Möglichkeiten bis zur Skepsis und bis zum Materialismus, bis zur Sophistik und zum Nihilismus, wie auch in China, entwickelt. In Iran lehrte Zarathustra das fordernde Weltbild des Kampfes zwischen Gut und Böse. In Palästina traten die Propheten auf, von Elias über Jesajas und Jeremias bis zu Deutero-Jesajas. Griechenland sah Homer, die Philosophen, Parmenides, Heraklit, Plato und die Tragiker, Thukydides und Archimedes, ohne dass sie gegenseitig voneinander wussten. Das Neue ist, alles Jaspers, dass der Mensch sich des Seins im Ganzen, seiner selbst und seiner Grenzen bewusst wird. Er drängt auf Befreiung und Erlösung. Er erfährt die Unbedingtheit in der Tiefe des Selbstseins und in der Klarheit der Transzendenz. Das geschah in Reflexion. Bewusstheit macht noch einmal das Bewusstsein bewusst. Denken richtet sich auf das Denken. Also nicht ganz Heidegger, aber schon ganz kräftig. Ende des Zitats. Freilich gerät die sorgfältig hergestellte historische Gleichrangigkeit sofort wieder ins Wanken. Denn in China und in Griechenland war es mit Transzendenz im Sinne von übernatürlich nicht weit her. Und objektiv ließ sich der Vorrang des Abendlandes an weltgestaltender Wirkung, wie Jaspers schreibt, auch nicht bestreiten. Doch dieser sollte komplementär durch Errungenschaften der indischen und chinesischen Philosophie wettgemacht werden, die dem Westen abgingen. Anscheinend war Jaspers seiner Zeit ein bisschen voraus, denn seine Achsenzeittheorie wurde weitgehend vergessen. Jahrzehnte später wurde sie aber von Schmuel Eisenstadt, der von 1923 bis 2010 lebte, wieder aufgegriffen und erweitert. Er, Eisenstadt, stellte einerseits die Spannung zwischen transzendenten Visionen und der gesellschaftlichen Wirklichkeit in den Mittelpunkt. Andererseits dezentrierte er die Theorie durch Einbeziehung neuer historischer Befunde. Weltgeschichtlich wichtige Länder wie Japan kamen nämlich in der Achsenzeittheorie ursprünglich nicht vor. Eisenstadt ist nämlich auch der Erfinder der Multiple Modernities, die historisch an die Stelle der einen westlich generierten Modernität treten sollten. Und damit wurde die Achsenzeit für ihn zur Voraussetzung für erfolgreiche Modernisierungen. Multiple Axialities entsprechend Multiple Modernities. Faktisch hat sich die Achsenzeittheorie allerdings angesichts dieser historischen Wirklichkeit als empirisch unhaltbar auch ins Nichts aufgelöst. Sie erweist sich bereits unter Zeitperspektive als willkürliches Konstrukt. Warum diese 600 Jahre und nicht mehr? Warum darf zum Beispiel der Pharao Echnaton nicht dazugehören? Warum nicht Jesus Christus oder Mohammed, deren Botschaften mindestens so axial waren wie die des Buddha oder des Sokrates? Auch für Luthers Zeit konnten wir parallele Reformer identifizieren, die wie er die Werke einer ritualisierten Tradition durch Spiritualisierung und eine persönliche Gottesbeziehung überwinden wollten. Es scheint also immer wieder neue Achsen dieser Art in der Geschichte gegeben zu haben. Und aus räumlicher Sicht verhält es sich nicht anders. Warum keine mesopotamischen Kulturen? Warum nicht Japan? Beide Schwierigkeiten wollte man durch Aufgeben des Epochencharakters und die Annahme eines zeitlosen axialen Kulturtyps oder sogar von Axialität, Axiality, als Eigenschaft überwinden. Aber der Inhalt dieser Axialität ist ebenfalls kaum auf einen Nenner zu bringen. Die einzige eindeutige Gemeinsamkeit ist ein Fortschreiten zu einer Art von theoretischer Weltanschauung und zur Reflexivität oder dann später zu Luthers Zeit zu mehr Spiritualität. Dergleichen dürfte aber zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten und keineswegs als weltweiter linearer Prozess stattgefunden haben. Im Westen zum Beispiel, bei uns, fällt das Frühmittelalter deutlich hinter den Stand der Antike zurück. Bei allen anderen Phänomenen handelt es sich nur um eine scheinbare Gemeinsamkeit, die häufig durch Verwechslung des Formalen mit dem materialen Aspekt zustande kommt. Denn formal standen alle Kulturen natürlich weitgehend vor ähnlichen anthropologischen Problemen. Material aber lösten sie diese Probleme auf unterschiedliche Weise. Das Ren bei Konfuzius und To Agathon bei Plato sind selbstverständlich Verwandte, aber im Detail sehr verschieden. Mönchtum in Japan, in Thailand und im Abendland kennt ebenso viel Unterschiede wie Gemeinsamkeiten. Und die Transzendenz tritt ebenfalls in verwirrend vielen Gestalten auf. Nichtsdestoweniger wird das Konzept der Achsenzeit immer noch als Stütze angeblich globaler Religiosität protestantischer Herkunft eingesetzt. Robert Bellah, wie Eisenstadt, ein Angehöriger der dritten Generation nach Weber und Jaspers, hat eine evolutionäre Religionsgeschichte bis einschließlich der Achsenzeit geschrieben, die aber im Grunde auf die religiöse Globalität der Gegenwart zielt. Er behauptet, wir hätten von der Achsenzeit gelernt, den Exklusivitätsanspruch der Hochreligionen einschließlich des Christentums zu überwinden und religiösen Pluralismus von Gleichrangigen, die sich respektieren, als unsere Bestimmung zu akzeptieren. Das ist freilich nichts als eine notgedrungen globale Fortschreibung der protestantischen Vielfalt oder ein religiöser Universalismus im Sinne der Aufklärung, wie er in Lessings Nathan der Weise propagiert wurde. Die Ähnlichkeit von Vorstellungen religiöser Gleichheit in China und Indien, die berühmte Formel, alle Religionen sind eins, täuscht. Denn diese Formeln erweisen sich genauer besehen als inklusivistisch und haben keineswegs gleichgewichtige Kommunikation mit Respekt für die anderen im Sinn. Übrigens hat auch die katholische Kirche inzwischen ihren traditionellen Exklusivismus, der alle Andersgläubigen in die Hölle verdammte, Konzil von Florenz im 15. Jahrhundert, durch globalen Inklusivismus ersetzt, der alle Menschen guten Willens zu ihren Mitgliedern macht, sie mögen wollen oder nicht. Und wenn die Achsenzeit laut Bellah der Menschheit nicht nur utopische Visionen beschert habe, sondern auch das Werkzeug der kritischen Analyse, dann ist abermals die Stimme des aufgeklärten Europa protestantischer Provenienz zu hören, bis heute. Die heutige globale religiöse Szenerie besteht aber keineswegs nur aus den inneren Problemen der großen Weltreligionen und ihrer friedlichen oder gewalttätigen innerreligiösen Kommunikation, die im Westen durch die Mission asiatischer Religionen und die Einwanderung zahlreicher Anhänger dieser Religionen zusätzlich kompliziert wird. Zwei weitere Phänomene des religiösen Feldes sind mindestens ebenso bedeutsam. Das eine ist die weltweite kulturübergreifende Verbreitung populärer Vorstellungen und Praktiken, die abfällig als Aberglauben, neutraler als Esoterik bezeichnet werden. Buchhandlungen und das Internet halten ein reichhaltiges Angebot bereit. Genannt sei nur die Astrologie oder der Glaube an Hexen, der im Westen nach wie vor lebendig ist und im nachkolonialen Afrika sogar wieder zu blutigen Verfolgungen geführt hat. Zweitens konkurrieren zahllose neue Religionen mehr oder weniger hybriden Charakters, das heißt Mischungen, mit den etablierten Weltreligionen. Nicht nur in den USA, sondern auch in Nigeria und nicht nur dort scheint Kirchengründung ein gutes Geschäft zu sein. Man sollte aber auch die afroamerikanischen Religionen, die Gemeinden indischer Gurus und die überaus kreative Religionsentwicklung in Japan nicht übersehen. Die entfesselte Marktwirtschaft und die Globalisierung haben einen weltweiten Religionsmarkt entstehen lassen, der sich vielleicht nicht immer am Profit, wohl aber an der Nachfrage orientiert. Und diese ist groß, seit die Rationalität abgewirtschaftet hat und mit der Emotionalität auch die Religion wiedergekehrt ist. Das Monopol einer einzigen Religion lässt dieser Markt aber nicht mehr zu. Und selbst ein Oligopol, bei dem die Evangelischen und die Katholiken den Markt durch Produktdifferenzierung unter sich aufteilen, wie es noch 1980 in Deutschland der Fall war, hat sich überlebt. Religiöse Hybridbildungen bis hin zur individuellen Baukastenreligion, wie sie dabei häufig auftreten, sind freilich nicht neu und waren im Einzugsbereich des Christentums auch nicht auf das Umfeld des Protestantismus beschränkt. Die Anhänger der Beatrice Kimpavita im katholischen Kongo des 17. Jahrhunderts gehören ebenso dazu wie die Mormonen in den protestantischen USA 150 Jahre später. Eine besonders eindrucksvolle Geschichte dieser Art, mit der ich jetzt allmählich zum Schluss komme, hat die Église de Jésus-Christ sur la Terre par le prophète Simon Kimbangu mit Sitz am unteren Kongo. Sie wurde 1969 in den Weltkirchenrat aufgenommen. Kimbangu war ein protestantischer Katechet und erfolgreicher Krankenheiler, der sich 1921 zum Propheten für Afrika proklamierte. Die katholische Mission fühlte sich bedroht und der Kolonialstaat witterte Aufruhr. Der Prophet lieferte sich wie Jesus selbst aus, wurde zum Tode verurteilt, dann aber begnadigt und bis zu seinem Tode 30 Jahre lang im Gefängnis gehalten. Seine Anhänger wurden verfolgt, was der Verbreitung seiner Lehre aber eher nützte. 1958 bis 1974 musste die von seiner Familie geleitete Kirche schließlich von den Kolonialmächten Frankreich, Belgien und Portugal anerkannt werden. Nach eigenen Angaben gehören ihr 10% der Kongolesen an, insgesamt 17 Millionen Gläubige weltweit. Sie hat Kimbangus Geburtsort Nkamba aufwendig zu einem neuen Jerusalem ausgebaut, betreibt eine Universität, einen eigenen Fernsehsender und vieles andere. Sie finden nähere Informationen in der Kambangisme.net. Ihre Theologie verbindet ein streng puritanisches Christentum mit afrikanischen Elementen. Zum Beispiel wird für das Abendmahl wegen des Alkoholverbots statt Wein flüssiger Honig verwendet. Statt Brot aber ein Gebäck aus Kartoffeln, Mais, Eiern und Bananen. Vor allem aber wird Kimbangu seit den 1970er Jahren nach Johannes 14, ich werde euch einen anderen Tröster senden, als Inkarnation des Heiligen Geistes betrachtet. Seine drei Söhne gelten seit 2002 sogar als Inkarnationen der Personen der Dreifaltigkeit. Mit so viel Heterodoxie hatte der Weltkirchenrat allerdings ein Problem. Doch, wer befindet unter den Evangelischen denn verbindlich darüber, was rechtgläubig ist? Die europäischen oder amerikanischen Erben Luthers oder Calvins? Denn was ein lutherischer Theologe demgemäß mir gegenüber kürzlich als Schwachsinn bezeichnet hat, stellt sich aus der Sicht der Beteiligten als produktive und völlig legitime Indigenisierung und Transformation des evangelischen Christentums dar. Wenn wir zum Beispiel bei Maler Jean Fouquet in der Mitte des 15. Jahrhunderts die Dreifaltigkeit als drei weiß gekleidete Männer dargestellt sehen, im Gegensatz zu dem, was sonst üblich ist, dann könnte uns der Zugang zum Glauben an eine fleischgewordene Dreieinigkeit leichter fallen, der von afrikanischen Vorstellungen geprägt ist. Denn dort ist die Offenbarung eben nicht abgeschlossen wie für unsere Kirche. Sie kann vielmehr erneut stattfinden, wenn nämlich Geister und Götter von Menschen Besitz ergreifen. Übrigens rechnen auch bestimmte Strömungen der evangelischen und katholischen Kirchen immer noch mit neuen weiterführenden Offenbarungen. Außerdem ist auch unser Dreifaltigkeitsdogma erst durch Spekulation, die von griechischer Philosophie inspiriert war, aus unklaren Bibelstellen konstruiert worden. Muss dann ein Phänomen wie der Kimbangismus nicht deshalb nicht gleichberechtigt in die von Robert Bellah proklamierte interreligiöse Kommunikation einbezogen werden? Denn auch das, auch er, gehört zur Globalisierung der reformatorischen Botschaft, ob uns das passt oder nicht. Orthodoxe Katholiken, wenn es solche noch geben sollte, könnten den Evangelischen dabei vorwerfen, das hat uns euer Luther eingebrockt. Orthodoxe Multikultis, wenn es solche noch geben sollte, könnten sich für die bunte Vielfalt eines kreativen religiösen Chaos begeistern. Der Rest von uns muss irgendwie damit klarkommen, dass unsere Wertvorstellungen im Allgemeinen und unsere Religionen im Besonderen ihren universalen Anspruch verloren haben, weil andere Leute für die ihrigen dieselbe Geltung beanspruchen können. Jetzt wissen Sie auch, warum dieser Vortrag mit einem Fragezeichen begonnen hat.